Hallo und guten Abend bei Ostgrün, eurem grünen Podcast aus Sachsen für Ostdeutschland und alle darüber hinaus, die sich interessieren, mit Jürgen Kasek, unserem linksgrünen Stadtrat aus Leipzig und mir, Paula Pichotta. Und Jürgen und ich kommen gerade aus einem Wahlabend, wo wir zusammen die Hochrechnung und die ersten Reaktionen zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen geschaut haben, gemeinsam hier vor einem und demselben Screen. Und Jürgen, was sind so deine ersten Emotionen heute nach diesen Landtagswahlen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die ersten Emotionen, sage ich mal vorsichtig, ambivalent, weil im Grunde genommen ist es so ausgefallen, wie man es ja so ein Stück vorher schon erwartet hat. Die AfD ist nicht so stark, wie man es hätte befürchten können, trotzdem deutlich Zugewinne. Die Grünen haben leicht verloren. CDU, CSU ist total spannend. Also Hessen sehr starke Zugewinne, also wo sie mit den Grünen regieren, dafür haben die Grünen da sehr stark verloren. In Bayern hat die CSU, wo es die Grünen sehr stark angegriffen hat, leicht verloren und auch die Grünen haben nur leicht verloren. Also das ist schon, da sind schon ein paar Sachen drin, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja, die Linke fand ich vorhin ganz spannend, Janine Wiesler, die gesagt hat, man muss jetzt mal neu aufbauen, wo ich mir dachte, okay, den Laden dicht machen, also weil viel mehr ist dann nicht mehr zu kitten. Du kannst gleich von vorne anfangen. Aber ich will nicht über die anderen lästern, ist ja auch nicht der Punkt. Paula, wie hast du es gesehen?
Also ich bin ja immer ein Freund von gutem Erwartungsmanagement. Und also wir hatten ja davor Stimmen auch aus der CDU Hessen und auch von unseren Leuten, die sogar Angst hatten, dass die AfD in Hessen über 20% kommt. Das ist nicht passiert, das ist erstmal gut. Es ist auch gut, dass jetzt Markus Söder mit seinem Kurs einmal mehr jetzt nicht den großen Sieg für die CSU eingefahren hat, sondern auch ein Stück weit gesehen hat, einmal mehr, dass wenn man in so einem bayerischen Landtagswahlkampf den Populisten und den populistischen Erzählungen zu viel Raum lässt, dass man vor allen Dingen die stark macht. Ich meine, es gibt jetzt zwei rechte Parteien in Bayern, die rechts von der CSU stehen und zusammen 30% holen. Damit haben wir in Bayern jetzt ostdeutsche Verhältnisse, weil wir quasi wie in Sachsen einen Block aus rechten Parteien haben, also CSU, AfD und Freie Wähler, der zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler umfasst. Und auf der anderen Seite haben wir in Hessen gesehen, die haben einen viel seriöseren Wahlkampf gemacht, die haben sich auch stärker von Friedrich Merz abgesetzt, die haben sehr viel stärker nicht einfach nur gegen die Bundespolitik gehetzt, sondern landespolitische Themen angesprochen und dort deutliche Zugewinne für die regierende CDU mit Boris Rhein, der jetzt wahrscheinlich auch ins oder eventuell auch ins K-Rennen der CDU einsteigen wird. Aber das Spannende ist dort ja, dass das wirklich so ist, dass dieser seriösere CDU-Wahlkampf da erfolgreich war, auf der anderen Seite aber auch nicht verhindert hat, dass die AfD stärker wird. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Gibt, glaube ich, so ein paar Themen, die man losgelöst voneinander betrachten muss. Also die AfD ordnet sich insgesamt ein. Es ist momentan der Bundestrend, was ich nicht verwunderlich finde, weil in Zeiten einer von gefühlten mehreren multiplen Krisen natürlich autoritäre Einstellungsmuster am Boden gewinnen. Die werden durch die AfD tatsächlich abgeholt. Das ist der Eindruck, endlich eine Partei, die hier durchgreifen kann. Dass das mit der Realität nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, spielt erstmal keine Rolle. Das kann man, glaube ich, so ein Stück weit rausrechnen, weil die AfD hat auch in den beiden Bundesländern nicht mit bundeslandrelevanten Themen reüsiert. Das wäre mir zumindest neu. Das, was ich gesehen habe, ist das, was die immer machen. Also keine Themen, die man jedenfalls pragmatisch dort irgendwie lösen könnte, sondern nur das Versprechen, wir greifen durch, wir räumen auf, wie auch immer. Und das, die spannende Nachricht ist, war ja auch bei der Wählerwanderung, oder welchen Eindruck hatte die CDU-Anhänger auch in Hessen von Friedrich Merz? Und das fand ich total interessant, dass auch die Mehrheit der CDU-Anhänger in Hessen, wo die CDU ja gewonnen hat, den Eindruck hatte, Friedrich Merz hat insgesamt eher geschadet.
Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das setzt sich auch langsam so durch. Ne? Aber also, wir müssen ja jetzt auch noch mal auf uns Grüne schauen. Also das Spannende ist ja, dass wir jetzt wirklich Wahlkämpfe erlebt haben, wo auch ein hessischer und ein bayerischer Landesverband zum ersten Mal in so einer Lage war, wie sonst vielleicht, was weiß ich, wir das kannten als sächsische Grüne oder was weiß ich, die Kollegen in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, dass du wirklich so als das ultimative Feindbild im Wahlkampf dargestellt wirst und wirklich alle 5, 6 anderen Parteien primär gegen dich agieren und gegen dich argumentieren. Und es war, glaube ich, für die hessischen und für die bayerischen Grünen eine neue Situation. Auch da sieht man wieder, dass bestimmte Entwicklungen aus Ostdeutschland eben manchmal nach Westdeutschland übergreifen, die nicht unbedingt positiv sind. Und ich finde, vor dem Hintergrund, wie groß die Anfeindungen waren und auch wie stark man negativ im Mittelpunkt stand, haben sie dann beide doch ein ziemlich solides Ergebnis geholt, muss man ehrlicherweise mal sagen. Ne? Also wenn man einen primär antigrünen Wahlkampf macht, und damit tut man ja vor allen Dingen der AfD einen Gefallen, weil das ist quasi ihr Urthema. Und also wenn du antigrüne Rhetorik willst, dann wählst du am Ende auch das Original. Und das ist bei dem Thema definitiv die AfD. Dann schwächst du die Grünen nicht ansatzweise so stark, wie du die AfD stärker machst. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz klare Erkenntnis von heute Abend. Aber natürlich auch, die SPD und die FDP trifft es deutlich stärker als uns, weil unsere Anhänger immer noch von allen drei Ampelparteien die sind, die noch am zufriedensten mit der Ampel sind. Ja. Weil eben gerade energiepolitisch und gesellschaftspolitisch die Ampel jetzt und auch verkehrspolitisch mit dem Deutschlandticket die Ampel einiges auf den Weg gebracht hat, aber diese Außenperformance einfach so ätzend bleibt, wie sie ist. Und ich weiß nicht, wie lange man jetzt sich noch den Mund fusselig reden muss. Wir werden jetzt nach heute Abend erleben, dass, glaube ich, gerade in der SPD jetzt Konflikte aufbrechen, die vorher vielleicht noch unter der Decke gehalten wurden. Und dann muss man schauen, dass diese Ampel jetzt wirklich stabiler wird und nicht instabiler nach diesen schlechten Landtagswahlergebnissen.
Naja, ich glaube, also es gibt nach dem Wahlamt aus meiner Sicht eine sehr große Gefahr. Die sehr große Gefahr besteht quasi darin, dass man die Erzählung, also die Ampel ist abgestraft worden. Ich habe es vorher gelesen, also diese beiden Wahlen in zwei großen Flächenländern wären zu vergleichen mit den amerikanischen Midterms. Das heißt, so ein Test in der Hälfte der Legislaturperiode, ich will es gar nicht überbewerten. Fakt ist, glaube ich, auch, dass das Kommunikationsmanagement halt nicht besonders gut tatsächlich. Und auch die Grünen haben verloren. Und ja, man kann sagen, die Grünen haben ein Stammwählerpotenzial, die relativ, das würde ich auch so sehen wie du, die relativ zufrieden sind mit dem, was sie machen. Und aber es gibt halt auch weitere Teile der Gesellschaft, die, glaube ich, wo zum einen der massive antigrüne Wahlkampf quasi flächendeckend durchaus trotzdem ein Problem ist. Und dann ist ja das, was ich sagen muss, tatsächlich auch sagen muss, dass natürlich bestimmte Kröten, die man aus einem Pragmatismus, aus der Vernunft, die Grünen sind, also die, wir hatten das beim letzten Mal schon, die Grünen sind so wahnsinnig vernünftig und staatstragend geworden, da wird alles quasi mitgetragen. Und gerade, ne, wenn ich mir das in Hessen angucke, dann Röderwald, rechte Chats, NSU 2.0, da waren halt eine Reihe von Sachen drin, die halt richtig brutal wehtun, die in der Koalition relativ geräuschlos gelaufen sind. Aber wo mein Eindruck ist, dass schon grüne Wählerinnen gegeben hätte, die gerade bei verschiedenen Sachen sich dann doch mal eine deutliche Stellungnahme gewünscht hätten. Das ist klar spekulativ. Ne? Die Frage ist, wie positioniert man sich? Und spannend ist ja auch die Frage, wir haben im November einen viertägigen Bundesparteitag und die Zeitungen unken schon, dass es die Basis quasi aufbegehren könnte bei irgendeinem Thema, um mal wieder ein bisschen klare Kante zu zeigen. Das wird tatsächlich sehr spannend.
Also da muss ich sagen, das sehe ich anders. Überraschung. Der Punkt ist ja, dass ich jetzt sagen würde, dass das Grüne gerade auf Bundesebene in dieser Ampel immer sehr, sehr hörbar klare Kante machen und eben nicht zu vernünftig sind, wenn es zum Beispiel darum geht, also diese endlosen Streits zur Kindergrundsicherung, diese wirklich sehr vernehmbaren verkehrspolitischen Auseinandersetzungen, aber zum Beispiel auch die extrem deutlichen Abgrenzungen von uns zusammen mit der FDP gegen das Kanzleramt, wenn es zum Beispiel um die Unterstützung der Ukraine geht. Diese schlechte Außendarstellung der Ampel hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass man eben nicht geräuschlos regiert und dass man zu viele Konflikte nach außen kehrt, was eine Bevölkerung einfach gar nicht wissen will. Eine Bevölkerung in dieser aktuellen Krisenzeit will eine Regierung, von der sie das Gefühl haben kann, zu Recht, dass sie Herr der Lage ist. In einer sehr, sehr kompliziert, zugegebenermaßen sehr, sehr komplizierten Gesamtsituation. Und jetzt quasi den Hessengrünen vorzuwerfen, sie hätten im Gegensatz zur Bundesregierung das geschafft, so geräuschlos zu regieren, die jetzt von einem Bundestrend auch ein Stück weit nach unten gezogen worden sind, auf jeden Fall. Und denen das jetzt noch zum Vorwurf zu machen und quasi zu sagen, das wäre eigentlich ihre eigene Schuld, das verdreht, glaube ich, die Analyse so sehr, dass es falsch wird. Wir Grüne müssen jetzt gerade auch zur BDK, wir sehen, wie das Land einen Rechtsrutsch hat, wir sehen, wie die AfD stärker wird, wie sogar noch Platz ist, dass Freie Wähler stärker werden können. Und das muss, und wo auch der Kampf in der CDU um die Seele der CDU voll entbrannt ist, ist es nicht unsere Aufgabe, jetzt intern uns zu zerlegen, sondern die Frage ist, wie kommen wir wieder aus dieser Ecke raus, in die wir gedrängt werden? Und wie schaffen wir es wieder, quasi diese gesellschaftliche Polarisierung gemeinsam mit den anderen auch ein Stück weit zurückzufahren? Weil wir sehen in allen anderen europäischen Ländern und in den USA, dass diese Polarisierung dazu führt, dass irgendwann das Parlament handlungsunfähig ist, wie gerade in den USA, was in einer Situation wie aktuell mit den offenen Eskalationen in Israel und Gaza plus Ukraine-Krieg plus Taiwan-Konflikt einfach ein riesengroßes Problem ist, wenn die größte Militärmacht der Welt legislativ handlungsunfähig ist.
Ich gehe komplett mit. Ich würde das Hessen auch nie tatsächlich vorwerfen, sondern der Eindruck ist, glaube ich, immer, auf der einen Seite deutlich machen, man ist auch bereit, in der Regierung die Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, es ist eben kein Wunschkonzert, sondern es geht darum, Lösungen für das Land zu finden und die zu kommunizieren. Die Ampel hat vor allen Dingen auf der kommunikativen Ebene echt Nachholbedarf, weil es entsteht nicht der Eindruck, dass man besonders viel gemacht hat und welche Reformen das sind und welche Vorteile die auch haben, sondern es entsteht der durchgehende Eindruck einer Katatonie, der Eindruck, man streitet sich dauernd. Und wenn ich den Eindruck habe, die Bundesregierung ist eigentlich in einer Kakophonie gefangen und es sind aber sehr viele Krisen, wünsche ich mir natürlich irgendwas, das unterreicht das Versprechen aus von irgendjemand, der kommt und sagt, ich greife durch, wird wieder so wie früher, ich kriege hier Ordnung rein. Da würde ich dir tatsächlich recht geben. Ich finde aber, die Grünen müssen an bestimmten Stellen diesen Pragmatismus, diese Vernunft ist völlig okay, aber man muss an bestimmten Stellen einfach auch mal eine klare Linie tatsächlich setzen.
Aber Jürgen, nochmal, die wird ja kommunikativ gesetzt. Es wird bei jedem Thema immer mehr als klar kommuniziert, was die grüne Position gewesen wäre. Aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht das Beste aus beiden Welten haben. Du kannst nicht eine professionell geräuscharm funktionierende Regierung haben mit grüner Beteiligung, die das Vertrauen der Bevölkerung genießt, Bevölkerung das Gefühl gibt, dass sie gut regiert wird und die AfD klein hält. Und auf der anderen Seite eine Partei, die trotzdem in ihrem Profil an jeder Stelle komplett ihr eigenes Programm hundertprozentig durchsetzt und durchkommuniziert.
Wie gesagt, das ist klar und man muss das, glaube ich, manchmal habe ich den Eindruck, gerade in den neuen Bundesländern, dass diese Zumutung der Demokratie, was das bedeutet, dass der Höhepunkt der Demokratie eben nicht der Sieg der Mehrheit über die Minderheit ist, sondern ein Kompromiss, der möglichst viele unterschiedliche Positionen integriert und deswegen immer aus einer Einzelposition betrachtet, selten komplett befriedigend ist, weil es im Grunde genommen ein gegenseitiges Nachgeben ist im Sinne eines großen Ganzen. Dass dieses Wissen tatsächlich nicht da ist. Auch die Befunde zur demokratischen Einschätzung, die machen das ja ein Stück weit deutlich. Also es überwiegt eine technische Vorstellung der Demokratie, nämlich die Mehrheit gibt vor und dann muss das so gemacht werden. Und wenn eine gefühlte Mehrheit nicht den Eindruck hat, das wird so gemacht, dann muss ja die Regierung wiederum falsch sein. Der autoritäre Populismus, der greift ja gerade um sich. Das, was ich mir in der Ampelregierung aber stärker wünschen würde, Paula, das wäre die Vorstellung von Leben und Leben lassen, wo ich tatsächlich sagen kann, ich habe hier, wir arbeiten gemeinsam. Es gibt verschiedene Sachen, wo am Ende ein Kompromiss ist und das kann man auch deutlich machen, es ist ein Kompromiss. Ohne sich jedes Mal vorher den Eindruck zu vermitteln, dass man sich streitet wie die Kesselflicker, vor allen Dingen auf offener Bühne. Und es gibt bestimmte Projekte, wo ich auch sagen kann, da haben sich die durchgesetzt, leben und leben lassen. Und ich sagen kann, das wollte die SPD unbedingt, das wollte die Grünen unbedingt, alles okay.
Jürgen, jetzt würde ich ja sagen, ich sehe das ja, also ich war ja selber jemand, der immer wieder gesagt hat, liebe Ampelregierung, so geht's nicht weiter. Gerade für Ostdeutschland müsst ihr euch jetzt echt mal zusammenreißen. Aber also so wie du es formulierst, ist ja auch so ein bisschen leicht, dir einfach vorzuwerfen, dass du nur ein Klugscheißer bist, weil Leben und Leben lassen funktioniert halt nur, wenn da sich alle drei dran halten. Ne? Die große Kunst ist ja gerade, wie erreichst du das, obwohl gegebenenfalls einer von drei Partnern rein hypothetisch gesprochen gerade im Existenzkampf um sein politisches Überleben ist und da gegebenenfalls auch nicht immer mehr nur rational agiert und bei dem anderen Partner auch gerade enorme elektorale Verluste deutlich größer als bei uns zu verzeichnen sind, was natürlich auch da einen ganz anderen Druck erzeugt. Also in so einer Situation auf der einen Seite definitiv keine Neuwahlen anzustreben, weil wir ja gerade, wir reden ja gleich noch über die aktuelle internationale Gesamtsituation, aber auf der anderen Seite eben zu schauen, wie man in dieser Situation kommunikativ professioneller durchkommt, das ist eben nicht trivial.
Ja. Und das ist ehrlich gesagt auch die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, dass gerade nach den Wahlen und mit dem, was mit der FDP passiert ist, dass die Versuchung der FDP, sich jetzt noch stärker gegen die Ampel zu profilieren, stärker werden könnte.
Die Ampel hatte ja ihre guten Jahre, möchte ich sagen, ihre guten 1,5 Jahre, als der Druck von außen besonders groß war. Also das erste halbe Jahr, wo wir quasi uns abgestoßen haben von den 16 Jahren Merkel-Stillstand und einfach nach vorne wollten, mit dem Elan aus den Koalitionsverhandlungen und dann unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs dieser große Zusammenhalt im Land, der auch ein großer Zusammenhalt in der Ampel war. Und jetzt muss man ja sagen, waren diese Landtagswahlen in Bayern und Hessen vielleicht Deutschland innenpolitisch wichtig, aber sie waren definitiv nicht das wichtigste Ereignis dieses Wochenende. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe gestern Morgen diese Bilder aus Israel gesehen und mich hat es schon ziemlich mitgenommen, muss ich zugeben. Und so ein bisschen, wie mich der Beginn des Ukraine-Kriegs mitgenommen hat, weil wir ja hier auch beobachten, abgesehen von dieser immensen Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten, dass einfach die Zahl bewaffneter Konflikte um Europa herum deutlich zunimmt und wir in insgesamt deutlich instabileren Zeiten leben, wo man jetzt auch langsam das Gefühl hat, das wird politisch international immer schwerer handelbar, weil die Lage einfach immer komplexer wird. Aber wie hast du das vielleicht wahrgenommen und warum ist eigentlich diese Frage, ob Israel sich selber verteidigen darf oder nicht, aus anderen Gründen ein ähnlich großes Ding, was immer wieder neu diskutiert wird, wie ob die Frage, ob die Ukraine sich selber verteidigen darf?
Na, tatsächlich würde ich dir erstmal komplett recht geben. Der Israel-Konflikt, der verändert natürlich alles und es gibt halt in Teilen der Gesellschaft, insbesondere bei der Israel- oder Nahostfrage, gerade innerhalb der deutschen Linken durchaus einen Riss. Also gerade beginnt in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war diese Idee des Anti-Imperialismus und dann hat man quasi die Politik Israels als Verlängerung Amerikas gesehen und damit quasi auch imperialistisch gelabelt und die Palästinenser als unterdrückt. Das heißt, Palitüchern innerhalb der deutschen Linken war immer tatsächlich ein großer Punkt. Viele heutzutage auch noch Linke haben die Aufarbeitung damit tatsächlich noch nicht hingekriegt und dann kommt es natürlich tatsächlich zu der Frage und auch ich muss sagen, ne, die Politik, die in Israel gemacht wird, von der Regierung Netanyahu, finde ich tatsächlich hochgradig schwierig und mit der Politik kann ich mich nicht solidarisieren. Das ist aber halt gar nicht die Frage. Denn das, worum es ja geht, ist ja gerade ein anderer Punkt. Die Frage nach dem Selbstverteidigungsrecht Israels, die stellt sich tatsächlich in Teilen der ostdeutschen Linken. Weil natürlich zu DDR-Zeiten Anti-Imperialismus gelabelt. Israel war quasi war Amerika, die PLO, die vermeintliche Befreiungsorganisation der Unterdrückten. Und da ist so ein ganz komisches Verhältnis tatsächlich übrig geblieben, das halt sehr stark antisemitisch auch konnotiert ist. Weil natürlich ist die Hamas keine Befreiungsorganisation, sondern da geht es, ist eine islamistische Organisation, die in der Fortsetzung, letztlich um die komplette Auslöschung Israels und des Judentums geht. Und ich glaube, das muss man immer wieder deutlich machen. Und daraus folgt natürlich auch, unabhängig davon, was Israel für eine Politik macht, haben die ein Selbstverteidigungsrecht. Punkt. Und darüber muss man gar nicht diskutieren. Ich habe mich heute bei der Kundgebung sehr gefreut, dass Leute da waren mit einem sehr schönen Transpir, da stand drauf, für einen konsequenten Antifaschismus gegen jeden Antisemitismus. Und das ist genau richtig, weil das ist das Ergebnis tatsächlich davon.
Also das Spannende ist ja, die Kundgebung, die du meinst, war heute in Leipzig, ne? Nur für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber also das Spannende ist ja wirklich, dass selbst in diesen Tagen, also du hast so eine junge Welt, wo viele sagen würden, das war mal so mit eins der Organe der Linkspartei, die da irgendwie wirklich eine sehr, sehr schräge Sicht auf die Hamas verbreitet. Nur einen Tag, nachdem sie ein Interview mit Putin veröffentlicht hat. Und auf der anderen Seite Bodo Ramelow, der dem Staat Israel und der Bevölkerung Israels bedingungslose Solidarität zusichert. Ne? Da geht ja offensichtlich ein Riss durch. Hast du das Gefühl, dass das auch bei uns Grünen in Ostdeutschland ein Riss ist?
Nee, tatsächlich. Also die Frage, also mein Eindruck ist, dass Antisemitismus relativ klar ist und sich dann auch man nicht ernsthaft diskutiert nach dem Selbstverteidigungsrecht. Es gibt ausreichend viele, die mit der konkreten Politik von Israel selber Probleme haben. Es geht auch mir tatsächlich so. Allerdings muss ich das halt an der Stelle schon trennen, da ich sagen muss, es gibt eine konkrete Politik Israels, die ich kritisieren kann und die wir auch kritisieren müssen. Das stellt aber überhaupt nicht in Frage, dass Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Israel ist angegriffen worden und das, was wir erleben, ist Terror. Und darum geht's. Und da ist der restliche Teil der Politik an der Stelle egal. Es geht hier nicht um Befreiungskampf oder Sonstiges. Es geht um die Auslöschung des Landes Israel. Und dagegen muss sich nicht nur Israel verteidigen, sondern auch der Westen hat eine historische Verpflichtung und die haben auch wir. Und ich habe den Eindruck, dass wir Grünen zumindest in der Frage relativ klar sind.
Jetzt, wir kommen langsam zum Ende. Es sind jedes Mal, wenn man in diesen Zeiten denkt, es ist schlimmer, kann es nicht werden, dann kommt ein neuer Krieg dazu. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was man in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts hat. Wir stehen ja jetzt gerade noch ganz am Anfang, also nicht mal die Anzahl der Toten der ersten kriegerischen Auseinandersetzung jetzt in diesen Tagen ist schon abschließend festgestellt. Aber was glaubst du denn, wie das jetzt nochmal die politische Gesamtlage nicht nur bei uns in Europa, sondern gegebenenfalls auch in den USA verändern wird, dieser Krieg? Oder was sind so deine dumpfen Befürchtungen, deine Bauchgefühle, wenn du jetzt siehst, der nächste offene Krieg, wenige Flugstunden von Deutschland entfernt?
Na, zum einen ist ja ein bisschen spannend, die Lage in Amerika ist ja auch gerade unübersichtlich. Der Speaker ist quasi von den eigenen Republikanern vom Hardliner-Flügel quasi abgesägt worden. Auch weil es da eine offene Fragestellung der Unterstützung der Ukraine tatsächlich gibt. Wenn jetzt der neue Speaker kommt, Amerika damit, das Haus ist gerade handlungsunfähig, 38 Tage quasi noch vor dem Shutdown, was total spannend wird. Auf der einen Seite ist Amerika, ich glaube, und auch bei den Republikanern, der GOP immer klar an der Seite Israels gewesen. Das ist aber tatsächlich nochmal eine zusätzliche Belastung, die das Ganze durcheinander wirbeln wird. Mein Eindruck ist allerdings auch ein bisschen, hinter der Hamas steht ja der Iran und auch Russland dürfte da ein Interesse dran haben. Und ich glaube aber, dass die sich verkalkuliert haben. Die sind ja davon ausgegangen, Israel war bis zum Kriegsausbruch eine stark gespaltene Gesellschaft aufgrund der Politik von Netanyahu. Und der Krieg verändert das aber alles, also das die Gesellschaft zerbricht nicht, sondern wie alle Kriege vorher findet die Gesellschaft quasi wieder zusammen durch die äußere Bedrohung tatsächlich, weil bestimmte Fragen rutschen dann in den Hintergrund. Und ich wünsche mir sehr, dass der Krieg in der Osten, wie alle Menschen, glaube ich, sich das wünschen, dass der Krieg möglichst bald und schnell zu Ende ist. Ich habe so die Befürchtung, dass das tatsächlich nicht sein wird. Und umso mehr Kriege es tatsächlich gibt, gehe ich davon aus, Kriege befeuern letztlich immer einen Nationalismus und das wird sich auch in anderen Ländern niederschlagen. Da gibt es immer eine Gefahr. Umso wichtiger ist es deswegen, stabil zu bleiben, vertrauensvoll zu arbeiten und vor allen Dingen auch Ruhe zu bewahren, womit wir wieder unglaublich schön beim Thema Ampel sind, die viel tun kann, um für Vertrauen tatsächlich zu sorgen, eigentlich. Ich bin wieder zu staatstragend.
Das auf jeden Fall. Du bist nie zu staatstragend, Jürgen. Du hast noch ganz viel Luft nach oben. Aber also ich glaube, wenn man jetzt so ganz kurz drauf schaut, ich glaube, das kann viele paradoxe Effekte haben. Insbesondere ist es zum Beispiel auch spannend zu beobachten, wie stark die Ukraine und die ukrainischen Regierungskanäle jetzt die Entwicklung in Israel kommentieren, weil das natürlich auch für die Ukraine nochmal eine Chance ist, auch gegenüber den USA. Die Bedeutung Russlands, Irans für diesen für die USA wichtigeren Verbündeten Israel einmal deutlich zu machen und indem die Ukraine gegebenenfalls auch diese zwei Konflikte bzw. Kriege miteinander in Zusammenhang bringt, kann das potenziell ihr helfen, gerade was die Unterstützung im US-Kongress angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich damit rechnen, wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Boden in Gaza kommt, dass wir natürlich nochmal über ganz andere Flüchtlingsströme auch in den nächsten Monaten reden, als wir das aktuell schon tun. Und da muss man ja wieder sagen, wir sind ja aktuell schon mit den Kapazitäten, die wir nach 2015 aufgebaut haben, die wir vor 2015 nicht hatten. Wir nehmen gerade größere Zahlen an Flüchtlingen auf, als wir das 2015 gemacht haben. Und auch da werden wir sicherlich jetzt als Grüne auch Antworten geben müssen, wie das funktionieren kann in diesen schwierigen Zeiten. Ja. So, und jetzt noch was Aufmunterndes zum Schluss.
Das ist eine total gute Frage, was an dieser Stelle noch aufmunternd sein könnte. Ja. Mir geht es so ein bisschen, es wird Herbst. Das Laub färbt sich bunt. Ich finde das eigentlich immer sehr schön. Herbst hat was unglaublich Beruhigendes. Die Natur kommt auch zur Ruhe. Es ist immer auch eine Chance. Und also, ich finde das gar nicht so schlecht.
Also ich muss sagen, man ist ja inzwischen so dankbar für die kleinen Dinge. Also ich glaube, umso öfter man sieht, ich weiß nicht, wie es dir ging, es gab ja jetzt auch in Israel dieses ganz schreckliche Ereignis, wo es diesen Outdoor-Wave gab im Süden Israels, was, glaube ich, auch viele in Leipzig vielleicht an Outdoor-Waves erinnert, die hier oft stattfinden, wo Leute gefeiert haben, die definitiv eher nicht Netanyahu wählen. Und wo wirklich anscheinend über 200 von denen beim Feiern getötet wurden und viele über das Feld flüchten mussten. Und wenn man das sieht und wenn man auch so ein bisschen sieht, wie ähnlich dieses Leben dort ist dem hier, dann kann man, war ich zumindest heute Nachmittag ziemlich dankbar, dass wir hier aktuell in Frieden leben und dass wir uns das Herbstlaub anschauen können, ohne über andere Sachen nachdenken zu müssen. Und ich glaube, wir sehen aber, wie schnell sich sowas auch ändern kann und wie wichtig das deswegen ist, für eine internationale Sicherheitsarchitektur einzutreten, die dafür sorgt, dass möglichst viele Menschen in Sicherheit leben können. Und dafür war ich heute dankbar. Und ich glaube, jeden Tag ein bisschen daran mitzutun, dass das hier auch so bleibt, dass Deutschland solidarisch ist mit den Ländern, die darum kämpfen, dass es wieder so wird. Ich glaube, das ist gerade auch für Grüne in diesen Zeiten ein gutes Ziel.
Das waren unglaublich gute Worte.
Und jetzt hoffen wir, dass wir, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Jürgen, nicht ganz so dramatische Ereignisse in den 48 Stunden davor haben. Jetzt klopfe ich einmal auf den Tisch, damit es dann auch wirklich so ist.
Ich würde viel eher mal was Schönes gern kommentieren. Keine Wahlen, kein Rechtsruck,
irgendwann,
kein Krieg.
Irgendwann reden wir wieder über so triviale Sachen wie durchgeknallte CDU-Kommunalpolitiker oder so.
Das,
aber nicht
ehrlich,
heute.
Ich sehne mich nach ruhigen Zeiten.
Wir alle. Wenn sogar du dich nach ruhigen Zeiten sehnst, Jürgen, dann weißt du, was Otto Normalbürger gerade durchmacht.
Ja, ja.
Gut.
Es sind seltsame Zeiten.
In dem Sinne, es sind die 20er des 21. Jahrhunderts. Wir werden irgendwann zurückschauen und sagen, gut, dass wir das überlebt haben.
Historische Analogien, immer schwierig, aber ja.
Nein, ich hab nie keine Analogie aufgemacht. Ich habe nur gesagt, das sind die 20er Jahre
des 21. Jahrhunderts. Das ist richtig, aber ich glaube auch, in 100 Jahren wird man auf die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts zurückschauen und sagen, das war schon wild.
Nee, dann müssen wir draus lernen. Ich sag tatsächlich immer nur, vielleicht ist das jetzt wirklich das Lustige zum Schluss, ich sag tatsächlich immer die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, weil Jens Spahn ja noch, als er damals Kanzlerkandidat werden wollte, vor der letzten Bundestagswahl, hat er immer seine Stand-up-Reden, waren immer quasi, und jetzt kommen die goldenen, ich will die goldenen 20er in Deutschland im 21. Jahrhundert. Und da muss ich immer dran denken, damit hat er mich damals irgendwie total abgeholt. Ja, auch das zeigt vielleicht, warum er nicht Kanzlerkandidat geworden ist.
So golden waren die 20er gar nicht und hatten schon den Keim der Katastrophe in sich. Von daher, ich brauche das nicht nochmal. Ich habe genug aus der Geschichte gelernt. Ich wünsche mir was anderes.
Okay, und in dem Sinne, euch gute 2 Wochen. Jürgen und ich melden uns in 2 Wochen wieder, so Gott will und so Jürgen kann. Und bis dahin, gute Woche euch. Tschüss.
Tschüss.